Und morgens habe ich das Gefühl, ich kann das alles selbst sehr gut steuern und all das machen. Sport, in Ruhe nachdenken, eine Saunasession, ein bisschen meditieren, Atemübungen machen und tatsächlich auch manchmal beten. Ihr könnt, schlag mich tot, 90-95% dessen, was relevant ist für eure Gesundheit, ohne einen einzigen Cent im Endeffekt umsetzen.
Die Verpflichtung anderen gegenüber ist super wichtig. Und genauso wie du, wenn du fliegst, kriegst du ja gesagt, Druckverlust, musst du dir erstmal die Maske aufsetzen, um dann anderen helfen zu können. Und genauso sehe ich das auch. Dadurch, dass ich anderen helfen möchte, in dem Fall meiner Familie, muss ich nach mir als Erste schauen, dass ich möglichst lange gesund bleibe, um dann wirkungsvoll zu sein. Herzlich willkommen zu Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Seleh. Wie sieht eigentlich eure Morgenroutine aus? Und vor allem, wann steht ihr auf? Drückt ihr morgens mehrfach auf die Snooze-Taste oder startet ihr bereits vor Sonnenaufgang in den Tag? Viele Menschen interessieren sich für die Routinen erfolgreicher Persönlichkeiten. Doch am Ende geht es nicht darum, möglichst früh aufzustehen. Entscheidend ist vielmehr die Frage, welche Gewohnheiten helfen uns dabei, langfristig gesund, leistungsfähig und zufrieden zu bleiben. Genau darüber sprechen wir heute in dieser Folge von Mission Gesundheit.
Experte der Woche.
Mein Gast ist Nuno Alves. Er ist Chefredakteur und Mitgründer der Fitbook Family von Bild. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich intensiv mit den Themen Gesundheit, Ernährung, Fitness und Longevity. Sein Newsletter Highway to Health wurde mit einem European Publishing Award ausgezeichnet und Anfang 2027 erscheint sein gleichnamiges Buch. Uns verrät er seine Erfolgsrezepte und Routinen, aber heute schon. Nuno, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben uns bei einem deiner Events kennengelernt und deshalb kann ich jetzt die Einladung erwidern. Ich fange einfach mal an. Wann bist du heute Morgen aufgestanden? Ich frage, weil ich weiß, dass du in der Regel sehr früh aufstehst. Ist das so?
Ja, ich bin heute wie immer eigentlich bis aufs Wochenende, wo ich mal manchmal Ausnahmen mache, um 4.56 Uhr aufgestanden.
4.56?
Ja, 4.56 und das gibt mir genügend Gelegenheit, was ich auch immer dazu sage, rechtzeitig unter der kalten Dusche zu stehen und Deutschlandfunk-Nachrichten zu hören um 5 Uhr.
Okay.
Darum stehe ich gern früh auf. Manchmal wache ich davor auf. Heute hat mich der Wecker geweckt.
Warum machst du das?
Ich habe das Gefühl, dass ich morgens tatsächlich in der Aktion bin und nicht reagieren muss tatsächlich. Der restliche Tag ist oft davon geprägt, dass ich auf Dinge reagieren muss und andere Menschen reagieren muss, dass ich ein bisschen fremdgesteuert bin. Und morgens habe ich das Gefühl, ich kann das alles selbst sehr gut steuern und all das machen, was ich auch gerne mache, nämlich Sport, in Ruhe nachdenken, eine Saunasession und während der Saunasession ein bisschen meditieren, Atemübungen machen und tatsächlich auch manchmal beten.
Und das alles jeden Tag? Also nimm uns mal mit, wie du wirst morgens wach. Was passiert?
Ich werde wach. Wie ich dir gerade gesagt habe, dann gehe ich ins Bad, dusche kalt, putze dabei die Zähne, dann gehe ich in die Küche, mache mir einen Kaffee und warmes Wasser, mache grünen Tee für mich, meine Frau und meine Tochter, die andere Tochter will das nicht mehr. Und dann trinke ich das, dann gehe ich steige aufs Fahrrad und gehe ins Fitnessstudio oder gehe nach draußen, laufe jetzt im Sommer sehr viel, mache in der Regel dann entweder 5 bis 10 Kilometer laufen und wenn noch Zeit ist, mache ich ein bisschen Krafttraining. Heute war es anders, heute habe ich 2 Stunden fast auf dem Fahrrad verbracht, Spinningbike und habe währenddessen auf dem Laptop gearbeitet.
Das geht?
Das geht. Da habe ich mir eine gute Konstruktion ausgedacht. Da lege ich mir dann sozusagen die Matte auf das Spinningbike, mein Computer drauf, mach den Hotspot an und Noise-Canceling-Kopfhörer und arbeite währenddessen und gucke mir manchmal Studien an, mache Beiträge jetzt auch für die BAMS oder für Fitbook, für die Newsletter und habe auch ganz viel mein Buch darauf geschrieben.
Was wäre, wenn ihr nicht nur länger leben, sondern länger gesund leben könntet? Genau deshalb habe ich Nexus Precision Diagnostics gegründet hier im Berliner Grunewald, um euch möglichst umfassend zu untersuchen mit modernsten Tests, damit ihr eure Gesundheit nicht dem Zufall überlasst, genauso wie ich es tue. Wenn ihr Interesse habt, schreibt mich an über info@hadi-saleh.com oder direkt über LinkedIn oder den Link in den Shownotes. Viele Menschen haben ja bestimmte Rituale am Morgen. Deine Rituale hast du gerade eben beschrieben. Gibt es irgendwas, auf das du auf keinen Fall verzichten möchtest?
Es fällt mir sehr schwer, auf den Kaffee zu verzichten.
Kaffee ist auch gesund.
das weißt du wahrscheinlich sogar besser als ich. Ja, Kaffee ist ein wirklich No-Brainer für mich. Ich liebe dieses Gefühl, diesen Geschmack. Ich denke, es ist auch ein bisschen Placebo dabei. Auf die kalte Dusche könnte ich durchaus verzichten. Mhm. Also es kostet mich jedes Mal Überwindung, aber weil es mich Überwindung kostet, ja, tue ich's. Und der Sport am Morgen ist für mich fast auch unverzichtbar. Es gibt mir ein wunderbares Gefühl, im Morgensport zu treiben. Ich mache manchmal auch abends Sport, dann gehe ich zum Capoeira, zum Training. Aber wenn man einmal darauf geeicht ist, früh morgens in die Bewegung zu kommen, fällt jeder Tag ohne Bewegung etwas träger aus. Mhm. Und man kommt, also ich zumindest, komme weniger schnell in den Tritt.
Ja, es investieren ja viele ambitionierte Menschen in ihre Karriere und Produktivität und weniger in die Gesundheit. Was sind so die größten Fehler, ist vielleicht das falsche Wort. Wir bleiben aber Fehler. Die größten Fehler, die ambitionierte Menschen aus deiner Sicht machen.
Ich glaube, der größte Fehler ist tatsächlich, und es ändert sich zum Glück, dass sie zu wenig in den Schlaf investieren, dass das immer das ist, was verhandelbar ist. Mhm. Ich hatte das auch vergangene Woche, vorvergangene Woche, irgendwie heißt es dann immer, ach, es ist doch auch schon mal okay, wenn du weniger schläfst. Und natürlich ist es auch okay und eine schöne soziale, ein soziales Event mit anderen Menschen ist es definitiv wert, auch mal weniger zu schlafen. Aber ich habe das Gefühl, dass das immer noch verhandelbar ist, auch wenn sich der Blick darauf ändert. Für mich ist es einfach das Entscheidende, um in einem gewissen Alter, in dem ich mich jetzt ja auch bewege, mit 50 noch das machen zu können, worauf ich Lust habe. Also als ich 20 war, fiel es mir auch sehr viel einfacher, all den Sport, den ich damals schon ein bisschen gemacht habe, mit weniger Schlaf hinzubekommen, im Verein, beim Fußballspielen, trotzdem nochmal hin und her zu rennen und all das. Jetzt merke ich brauche einfach diese Erholung am Abend. Und ich brauche auch das Abschalten ab einer gewissen Uhrzeit am Abend. Und das ist auch okay, weil wenn ich um 4.56 Uhr oder um 5 schon voll auf den Beinen bin, dann ist es natürlich, dass man gegen 9 Uhr nicht mehr die Energie hat, die andere haben, wenn sie um 7 oder 8 Uhr aufstehen und vielleicht noch nicht mal Sport machen.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, um wie viel Uhr du ins Bett gehst. Aber ist es so 9 Uhr, halb 10?
Also bei uns hat sich das so etabliert, dass ich zumindest um 9 Uhr ins Bett gehe und dann mich hinlege. Vielleicht gucke ich nochmal irgendwie ein bisschen Serie, 10 Minuten, nichts, was mich groß bewegt, also kein Thriller. Und dann lese ich auf jeden Fall jedes Mal noch mindestens 10 Minuten und dann bin ich auch so müde, dass ich ohne Probleme einschlafe.
Jetzt bist du ja beruflich wie auch privat mit vielen Menschen zusammen, die sich mit Gesundheit, Ernährung, Fitness und auch Longevity beschäftigen. Welche Ratschläge hörst du am häufigsten?
Also im Endeffekt sind es tatsächlich die Essentials, wie ich sie nennen würde. Mhm. Also viel Bewegung, Ernährung, Schlaf. Zuletzt höre ich jetzt besonders viel Stressresilienz. Resilienzthema ist zuletzt sehr viel aufgekommen. Aber es gibt auch Dinge, die ich in dieser ganzen Auseinandersetzung mit dem Thema Gesundheit sehr vermisse. Und das ist vielleicht eine abstraktere Ebene, aber ich habe mich jetzt auch da sehr viel damit beschäftigt. Das sind Themen wie Lebenssinn, also einen Sinn darin zu sehen, in dem, was man macht, sich tatsächlich auch als wirksam zu empfinden und sich selbst einen Nutzen anderen und einer Aufgabe gegenüber zu empfinden. Das kommt noch ein bisschen zu kurz. Ich habe das Gefühl, dass es aber zunehmend immer mehr an Bedeutung gewinnt. Also dieser Aspekt, den ich wirklich Lebenssinn nenne und nicht Lebenszweck aus Gründen. Und ja, aber im Kern sind es die Essentials, ne? Schlaf etc. Das ist, jeder hat so sein Steckenpferd. Ja. Bei manchen wird es auch reduziert auf Protein oder wichtig, so einzelne Aspekte. Wichtig, ich finde fast schon overhyped, ehrlich gesagt, so das Thema Protein bis zu einem gewissen Grad. Ja. Nicht für alle, bei manchen ist es immer noch zu wenig wichtig und bei anderen ist es fast schon übertrieben wichtig geworden. Ich glaube, da gibt es ein gesundes Mittelmaß, aber die Diskussion dreht sich häufig darum. Das sind so die Themen, die ich häufig höre. Und natürlich Nahrungsergänzungsmittel ist auch ein Thema, was sehr, sehr viel besprochen wird. Also im letzten Endes der Shortcut zur Gesundheit, den es, das weißt du besser als ich, gar nicht so gibt.
Nee, leider nicht. Also ich wünschte mir auch, es gibt die Pille oder die Spritze und die alles gut macht, aber es ist leider sehr langweilig. Ja, sind die von dir genannten Grundpfeiler, Schlaf, Bewegung, Ernährung, soziale Interaktion, die Stressresilienz, Freundschaften, die Teil der sozialen Interaktion sind. Das ist langweilig, aber wichtig.
Und die Umsetzung von all dem, ja. Weil bis zu einem gewissen Punkt kann man sagen, das ist Wissen. Und der letzte Punkt, der entscheidende für mich ist, kriegst du es implementiert?
Ja. Ja, die Umsetzung ist alles. Also drum Wissen ist schon mal gut, aber es dann wirklich umzusetzen, ich glaube, das ist die größte Herausforderung.
Genau.
Ja. Du hast ein Newsletter, Highway to Health, und demnächst kommt auch das Buch, richtig?
Im Januar, genau.
Ja. Das ist, so wie ich dich einschätze, sehr umfassend. Wenn du es reduzieren könntest auf so die 10 wichtigsten oder die eine Handvoll wichtigster Erkenntnisse, welche wären das?
Im Grunde sind es die eben benannten Eckpfeiler plus eben der Aspekt, also gesunde soziale Beziehungen auch, eben der Lebenssinn und die Umsetzung. Also das sind für mich so die wichtigsten Sachen. Und vielleicht die Erkenntnis, dass Gesundheit nicht teuer sein muss. Mhm. Ich bin auch jemand, der gerne in meine Gesundheit investiert, auch an anderen Ecken spart, um mir das zu ermöglichen. Also ich glaube, für viele könnten sie einfach einen Swap machen von Alkohol zu was Gesunden. Mhm. Ich denke, da ist schon viel Spielraum, was Sparen angeht. Aber ich wollte unbedingt für dieses Buch einen Ansatz wählen, der maximal sozial und demokratisch ist. Mhm. Im Grunde die Möglichkeit aufzeigen, ihr könnt, schlag mich tot, 90-95% dessen, was relevant ist für eure Gesundheit, ohne einen einzigen Cent im Endeffekt umsetzen. Und ich bin wirklich dafür, dass dieses Business, in dem wir uns ja bewegen beim Thema gesunden Altern, absolut auch relevant ist und ein tolles Business ist, was man auch fördern muss. Und auch, dass jeder so viel wie er nur kann in seine Gesundheit investieren sollte. Aber ich glaube, dass die Basis der Einstieg für die meisten ist, um dieses extra Stück Investition in der Zukunft dann auch leisten zu können. Mhm. Wer einmal wirklich das Gefühl hat, er hat diese Essentials geregelt, der wird auch die paar Euro extra in die Hand nehmen, vielleicht auch mal zu dir in die Praxis kommen und vielleicht auch mal einen besonderen Test umsetzen, weil da fängt es dann an, auch Spaß zu machen. Aber ich glaube, erstmal müssen wir diese ganze Masse an Menschen, die da draußen ist, die noch nicht in dieser Bubble manchmal unterwegs sind, wie wir sie sind, dahin bewegen, dass sie in dieser Bubble sich endlich wohler fühlen und das Gefühl haben, ja, jetzt gucke ich mir mal auch mal ein Supplement an und jetzt mache ich mal diesen besonderen Test, von dem ich gehört habe. Mhm. Das ist so der Ansporn für dieses Buch gewesen, wirklich mich an diese Menschen zu richten, ihnen auch zu zeigen, welcher Hintergrund dazu geführt hat, dass ich mich damit auseinandersetze. Da ist auch natürlich mein sozialer Hintergrund, die Migrationsgeschichte meiner Eltern dabei, überhaupt ein anderer kultureller Hintergrund. Wie macht man es in Brasilien? Meine Frau kommt aus Brasilien. Was bedeutet, was war das für mein Opa in Portugal? Wie hat er gelebt? Der hat nicht ein einziges Supplement genommen. Und ist mit 80 noch auf die nach oben rankenden Weinreben hochgeklettert, um sie abzuschneiden. Insofern, ja, davon kommt viel in diesem Buch auch noch vor.
Wie schaffst du es als Unternehmer, Familienvater, Chefredakteur, alles das in die Umsetzung zu bringen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da gehört erstmal ganz viel die Erkenntnis dazu, dass das, was du leidenschaftlich machst, nicht unbedingt einen Anfang und dann ein Ende an dem Tag hat. Mhm. Also wichtig ist die klare Trennung, aber manchmal hört es eben nicht nach 18 Uhr auf oder es beginnt nicht erst um 8 oder 7 oder 9 Uhr, sondern es beginnt damit, dass man sich für Dinge interessiert, privat auch, die einem Spaß machen, dass man sich Podcasts anhört, deinen beispielsweise, dass man sich mit Studien auseinandersetzt, dass man auf Fragen, die man selbst hat, Antworten sucht und wenn das eben noch im Bett ist, oh, ich habe noch eine Frage, warum hatte ich denn diesen Wert und was könnte denn dazu führen etc., dass man wirklich das Gefühl hat, es macht Spaß, was man macht. Und darum, ich mache meinen Newsletter sehr viel in der Freizeit, obwohl er in einen Verlag sozusagen bei Axel Springer eingebunden ist, mache ich ihn wirklich ich gern auch in der Freizeit und versuche ihn auch unterzubekommen und finde auch die Themen. Und ich gehe sicherlich heute auch mit einem Gedanken raus, was ich noch in den Newsletter reinpacken kann irgendwann, das unterzubekommen. Aber klar ist für mich auch, es gibt irgendwo an dem Tag dann eine Grenze, wo ich es dann auch sein lassen muss. Und für mich ist es tatsächlich dieser Abend, der ist für mich so heilig. Ich versuche wirklich nicht viel in den Abend zu legen, sondern mir den frei zu halten, um einfach zu regenerieren, auch mental zu regenerieren, einfach zu faulenzen, ich sein zu können, nicht repräsentieren zu müssen, keine Verpflichtung außer meinen Nächsten und Freunden gegenüber. Und das ist für mich so das, wie ich es versuche unterzubekommen. Es bleibt trotzdem immer viel übrig.
Wie viel ist davon Disziplin?
Ich tue mich schwer mit dem Wort Disziplin und gleichzeitig bin ich ein großer Fan von Disziplin. Also Disziplin hat immer das Gefühl, man würde alles erreichen, wenn man sich nur dazu aufrafft. Und im Grunde hat es ja auch etwas von Schwäche, wenn man nicht diese Disziplin hat. Zumindest suggeriert ist das. Ich würde sagen, ich bin streng zu mir. Ich habe einen hohen Anspruch an mich selbst. Ich brauche aber keinen Wettbewerb in dem Sinne, sondern der Maßstab bin ich selbst und ich bin zum Beispiel kein Wettbewerbstyp in dem klassischen Sinne. Also ich werde jetzt nicht angespornt, wenn jemand schneller ist oder mehr macht oder sowas, sondern ich habe meine eigene Benchmark, die ich gerne aufrechterhalte. Deswegen mache ich auch oft sehr gern allein für mich Sport, setze mir selbst eine Challenge setze das um. Disziplin halte ich aber für etwas, was wir zumindest versuchen können zu erlernen. Und darüber habe ich auch in der vergangenen Zeit jetzt viel gesprochen, weil Disziplin für mich bei den Details anfängt. Ich hatte da letztens auch mit meiner Capoeira-Lehrerin kurz Austausch gehabt, weil ich sie auch ins Buch mit reingenommen habe. Und da hatte ich auch in dem Buch dann das Thema, es beginnt halt auch damit, dass man eine Kordel richtig bindet. Ne? Also das ist so eine Kleinigkeit, aber man guckt dann schon hin so. Ne? Also wenn die Kordel schon nicht richtig gebunden ist, wie willst du denn die größeren Dinge dann auch noch ordentlich machen? Also deswegen sage ich, es fängt schon bei den Details an und das sind manchmal kleine Dinge. Eine Kordel ist nichts, eine Kleinigkeit, du musst sie nur richtig binden.
Ist das Teil vom Capoeira, die
Kordel? Ja, du hast ja eine Kordel, ja, die musst du richtig binden. Okay. Das nennt sich Wolfsmund, wie sie gebunden wird. Und das ist einfach, gibt's nicht, kann man schön machen, hässlich machen, so, aber es ist eine richtige Sache. Aber ich denke immer so, wenn man es schafft, diese kleinen Dinge schon richtig zu machen, dann kann man sich auch an die größeren wagen und versuchen, sie ordentlicher zu machen. Und da geht es um das Ganze auch so. Also für mich ist es so, ich kann mich da jetzt gehen lassen morgens und dann einfach auch schlafen, weil mir jetzt heute mehr danach ist als gestern. Aber ich sag mal, ich habe meine Rhythmik, ich mache das, da gibt's, es ist non-negotiable und die Studien zeigen ja auch, irgendwann wird das zum Selbstverständnis und wenn es zum Selbstverständnis geworden ist, ist es auch keine Routine mehr, die Überwindung kostet.
Jetzt können bestimmt einige, die uns hier zuschauen oder zuhören, mit Capoeira nichts anfangen. Willst du uns erklären, was ist Capoeira?
Also Capoeira ist eine afro-brasilianische Kampfkunst, die ich leider zurzeit nicht so intensiv machen kann, wie ich sie gerne machen würde. Auch, weil das Training eben auch häufig abends ist. Aber womit ich schon 2003 begonnen habe. Ja, es ist eine Kampfkunst. Manche würden sagen, es ist ein Tanz. Da gibt es sicherlich auch Gruppen und Ausprägungen dessen, die dem mehr gleichen. Aber es gibt auch, zumindest in unserer Gruppe, Abala Capoeira, die größte Gruppe weltweit, ist es schon ein sehr kämpferischer Stil, bei dem es schon zur Sache geht, wo auch die Tritte schon nah am Kopf vorbeigezogen werden oder auch manchmal am Kopf landen oder ja, es schon sehr hart zur Sache geht. Ist aber ein wunderschöner Sport, weil da eine kommunikative Ebene drin steckt. Ziel ist ein schönes Spiel, man nennt es Spiel, nicht Kampf, zwischen zwei, die in diesem Kreis, Horda genannt, aufeinandertreffen. Bei dieser Schönheit darf ruhig auch eine kämpferische und auch eine zurechtweisende mitunter Komponente drin sein. Also dass jemand, der weniger graduiert ist oder sehr bold auftritt, auch mal wirklich mit einem harten Tritt beispielsweise oder mit einer anderen Variante aus dem Spiel rausgekickt wird in dem Sinne. Aber Ziel ist nicht, dass man, dass es nur so dominant wirkt, sondern dass es einfach von beiden Seiten ein harmonisches Spiel ist, eine Kommunikation. Also, dass es am Ende auch was Schönes ist. Also, dass sich das irgendwie in der Waage hält.
Ja, es hat ja so ein rhythmisches Element auch.
Ja, genau, ne? Genau. Die Musik diktiert die Geschwindigkeit und auch die im weitesten Sinne Aggressivität des Spiels. Mhm. Und da gibt es sehr langsame und am Boden orientierte Spiele, tatsächlich in unserer Gruppe eher für die höher Graduierten dann vorgesehen ist und schnellere Spiele. Und es gibt dann natürlich auch eine Ausprägung, die sehr langsam ist und sehr urtümlich. Mhm. Angola heißt diese Spielart, so wie das Land, bei dem es sehr viel, ich sag mal, List existiert. Mhm. Wohlgemerkt nicht Hinterlist, weil es immer was Bösartiges hätte, sondern List.
Hast du BJJ mal probiert? Brazilian Jiu-Jitsu?
Nee, leider nicht. Würde ich unheimlich gerne. Also wir haben das teilweise im Capoeira drin, weil manchmal in solche Situationen vorkommen, aber Brazilian Jiu-Jitsu leider noch nie. Habe ich aber vor. Hast du es mal gemacht?
Ein Freund von mir ist da sehr bewandert und hat ein Fitnessstudio, wo er Zugang hat und mit Kindern trainiert. Und ich habe meinen Sohn da mal mit hingenommen und selber mal ein bisschen getestet. Das ist extrem spannend, ist physisch. Mhm. Ja, und ich verstehe schon, warum, was wir so ein Mark Zuckerberg zum Beispiel oder Lex Friedman und andere eigentlich sehr bekannte Menschen sich dazu hingezogen fühlen.
Ja, Jocko Willing.
Genau, ne? Jocko Willing auch. Ja,
genau, ja. Ja, ja. Was machst du, darf ich dich jetzt mal kurz was fragen?
Ja, klar.
Ja, ja, was machst du denn für Sport?
Ich mache Krafttraining und laufe. Das sind so meine beiden hauptsächlichen Sportarten, die ich mache.
Und wie oft?
Zweimal die Woche Kraft, als fixe Termine, nicht zu verhandeln. Und 3 bis 4 Mal die Woche laufe ich.
Dann bist du ja in dem perfekten Bereich, was die Menge angeht.
Ja, ja. Also
perfekte studienbasierte Menge.
So ist mein Leben ausgerichtet. wir haben den Begriff schon genannt und ich mag ihn nicht, Longevity. Ja, also auf Deutsch Langlebigkeit. Und ich habe das Gefühl, er wird sehr missbraucht. Und wir sind am abfallenden Ende des Hype-Cycles. Es hat aber wirklich viele gute Elemente. Und wenn wir so ein bisschen gemeinsam in die Zukunft schauen, was siehst du am Horizont, was dich begeistert?
Was ich eben schon sagte, die Demokratisierung dieser, wenn man so will, in einem Buzzword vereinten Bewegung. Ich bin auch kein großer Freund von diesem Wort. Ich glaube, es ist gut und opportun, es auch zu nutzen und auch die Leute damit einzufangen, die dadurch ein Interesse entwickelt haben. In meinem Buch habe ich es nicht ein einziges Mal aufgeschrieben, dieses Wort. Aber ich glaube, wir sind in einem Punkt, wo es eben nicht mehr um diesen Begriff nur geht, sondern wir darüber sprechen, wie demokratisch ist Vorsorge, wie demokratisch ist dieses Gefühl, wie viel Agency habe ich, was meine Gesundheit angeht, und dass wir es jetzt langsam umkehren. Bei noch nicht so vielen Menschen, wie ich es mir gerne wünschen würde, aber ich merke es gerade bei den Kids. Ich habe ja auch 2 Töchter. Also als ich in dem Alter war, habe ich nicht an Gesundheit gedacht. Da habe ich eher daran gedacht, wie ich sie kaputt machen kann. Mhm. So mein Eindruck. Und bei denen ist es jetzt wirklich so, da wird ins Fitnessstudio gegangen. Das war bei uns, also zumindest in meinem Alter damals, sehr rar. Es gab gar nicht so viele Fitnessstudios. Und wenn, dann haben die Leute auch echt hart und schlecht trainiert, oft die Kids aus meiner Umgebung. Und heute ist es, ja, ich möchte das machen, da will der 14-Jährige einen Muscle abüben, da interessiert es sich jetzt, wie viel Protein er reinschaufeln kann und ärgert sich, wenn es nicht das richtige Protein gibt. Also wir merken, dass da eine Basis kommt von Kids, abseits von denen, die jetzt vapen und was auch immer sie tun, dass die echt einen anderen Ansatz und Anklang haben. Und ehrlich gesagt, ich wage da gar keine Prognose, aber ich freue mich auf das, was diese Menschen dann mitbringen, weil der Anspruch an die Hausärzte, an die Mediziner wird ein ganz anderer sein. Die werden fragen, warum kann ich den Test bei dir nicht machen? Warum muss ich denn überhaupt dafür zahlen? Es ist doch hier, ich will doch eigentlich dir Kosten vermeiden hier und so weiter. Und ich glaube, das wird spannend. Und darum, ehrlich gesagt, freue ich mich so ein bisschen naiv drauf zu schauen, wie diese Generation das verändert, was aktuell so leicht von Menschen wie dir angestoßen wird.
Ja, du hast vollkommen recht. Es ist so, dass alle Grundpfeiler, die wir besprochen haben, eigentlich umsonst sind. Oder mehr oder weniger. Also Schlaf kostet dich nichts. Also du musst nicht investieren, sondern da braucht man eine gewisse Disziplin, dass man zu regelmäßigen Zeiten ins Bett geht und auch aufsteht, die Schlafqualität hochhält und auch dann auch die Dauer, aber die Qualität hat einen größeren Einfluss. Ich kann versuchen, mich vernünftig zu ernähren. Das kostet ein bisschen was, aber man braucht kein Vermögen, um sich gut zu ernähren. Man kann sich bewegen. Ich glaube, das, was am meisten unterschätzt wird, ist das einfache Spazierengehen. Das bringt so viel. Habe ich jetzt diese Woche auch gemacht. Ich habe es nicht geschafft, irgendwie joggen zu gehen. Aber ich habe es geschafft, eine halbe Stunde lang quasi durch eine Stadt in Baden-Württemberg zu gehen, in der ich war, und einfach in Plochingen.
Ah, kenne ich. Bin ja aus der ich bin doch aus Stuttgart ursprünglich.
Ah, ja, gut. Ich war in Plochingen gewesen, an meiner alten Wirkungsstätte, und bin da eine halbe Stunde lang quasi durch nicht das Dorf, aber durch den Ort gegangen, und um mich einfach ein bisschen zu bewegen. Und das ist wird am häufigsten unterschätzt. Also man muss nicht regelmäßig Sport machen, sondern man sollte Bewegung seinen Alltag integrieren, kostet auch nichts. Dann das Miteinander, was wir jetzt hier machen, rausgehen, sich in Vereinen engagieren, ist auch mit kleinem Aufwand verbunden. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich eigentlich hin wollte und wo auch quasi noch ein großes Gap besteht, was die Demokratisierung angeht, ist dann die Apparatemedizin, die Vorsorge mit modernen Tests, und da kommt dieses Gap. Also sprich, die Grundpfeiler kriege ich umsonst, mehr oder weniger, brauche gewisses Wissen und Umsetzung. Aber dann, wenn ich quasi drei Schritte weitergehen möchte, dann werden Vorsorgeuntersuchungen nicht von Krankenkassen erstattet. Jetzt soll das Hautkrebs-Screening auch wegfallen, ja, aus der Erstattung, weil die Evidenz scheinbar nicht da ist. Und das gibt mir schon zu denken. Und da hoffe ich, dass wir und aber auch die nachfolgenden Generationen ein bisschen mehr Druck ausüben können, damit da was passiert.
Aber ich glaube, wir sind an dem Punkt, das sagst du treffend, bei dem die Politik eine radikalere Herangehensweise eigentlich an den Tag legen müsste. Nämlich wirklich den Schalter umzukippen und zu sagen, uns ist egal, wie viel, was heißt egal, soll es nicht sein, aber wir versuchen, die Transition zu schaffen von der Form, wie wir jetzt aktuell Geld in die Kassen der vielen beteiligten Firmen und Versicherungen bringen, in eine andere Form. Es ist im Endeffekt ein Veränderungsprozess, und da traut man sich in Deutschland zu wenig. Und ich habe das Gefühl, also der beste Case müsste sein, dass Tests und die Medizin, die du ja versuchst, auch für deine Patienten und für die Menschen umzusetzen, dass das einfach leistbarer wird, dass das normal ist, zu sagen, hey, ich habe hier von meiner Krankenversicherung ein Zettel oder eine QR-Code und ich darf jetzt hier diesen Test bei dir machen, weil das absolut notwendig ist, und du musst gar nicht so sehr drauf blicken, sondern du wirst dafür bezahlt, einmal nach vorne blickend prophylaktisch arbeiten zu können. Und das scheint mir eher gerade noch eine Hürde, aber muss ich offen sagen, auch eine Hürde in der Politik zu sein, den Schalter umzulegen. Wie so bei vielen anderen Dingen auch. Wir reden über Autoindustrie, wir reden über Energie. Da fehlt so ein bisschen, was heißt fehlt? Ich habe das Gefühl, da ist Angst, dass wir jetzt plötzlich nicht mehr damit verdienen können, oder dass die ganzen Firmen, an deren auch viele Arbeitsplätze hängen, plötzlich betroffen sind und wir viele Arbeitslose haben. Ich glaube, da ist die Herausforderung, diesen Veränderungsprozess sehr gut zu steuern, so zu steuern, dass wir Leute mitnehmen und dass dann der eine Arbeitsplatz sich verändert zu einem anderen, nachhaltigeren für die Zukunft, und das betrifft die ganze Gesundheitsbranche allgemein, dass wir da was schaffen, ohne dass wir jetzt Gefahr laufen zu sagen, uns zwingt eine große Krise jetzt alles zu streichen, weil das ist der Punkt, wo wir jetzt sind, und jetzt wird halt geguckt, was ist jetzt evidenzbasierter oder weniger basiert. Das ist irgendwie für mich eine sehr große Alibi-Diskussion zum Teil.
Ich möchte zum Schluss fragen, wenn wir wieder einen Blick auf ein längeres, gesünderes Leben werfen, welche drei Tipps möchtest du unseren Zuschauern oder Zuhörern mitgeben?
Keine Bewegung vermeiden. Sehr gut. Das wäre schon mal ein Tipp, den ich vielen mit auf den Weg geben würde. Ich beobachte es tatsächlich auch jedes Mal bei uns im Job. Wir sind im ersten Stock, wie viele Menschen doch einen Aufzug nehmen oder schlichtweg vermeiden diese Möglichkeit zum kostenlosen Sport, wohlgemerkt. Keine Fitnessstudio-Mitgliedschaft, gar nichts, kein Tracker, gar nichts, sondern einfach nur ein paar Treppen zu gehen. Also Bewegung nicht zu vermeiden, wäre für mich einer der wichtigsten Tipps, sich wirklich etwas und nicht nur sich selbst, also etwas anderen und nicht nur sich selbst verpflichtet zu fühlen, weil daraus entsteht ganz viel Sinn, den man selber empfindet. Ich glaube, wir denken oft, und das ist auch in dieser Gesundheitsbubble, in erster Linie an uns und merken gar nicht, dass es uns gut tut und fast schon auch wie eine Pille wirkt, wenn wir anderen versuchen, einen Nutzen gegenüber zu zeigen. Das wäre vielleicht mein Tipp 2. Und damit es jetzt alles nicht so wahrscheinlich klingt, was kommt, also ich könnte jetzt Ernährung, Schlaf etc. sagen, aber mein Tipp 3 wäre, tatsächlich eine gute Methode zu finden, agil neue Routinen zu implementieren und zu erhalten und schlichtweg so demütig zu sein, sie ständig auf den Prüfstand zu stellen. Weil jede Routine und jedes Supplement, alles schlag mich tot, was möglich ist, kann auch falsch sein oder nicht so, wie man sich's vorstellt. Also mit genügend Demut seine eigenen Routinen anzuschauen, eine Methode zu finden, sie umzusetzen und gegebenenfalls immer wieder mit erworbenem Wissen all das hinterfragen.
Das sind drei schöne Tipps. Wenn ich kurz ergänzen darf zu deinem zweiten. Die Verpflichtung anderen gegenüber ist super wichtig. Und genauso wie du, wenn du fliegst, kriegst du ja gesagt, in dem unwahrscheinlichen Fall eines Druckverlusts musst du dir selbst erstmal die Maske aufsetzen, um dann anderen helfen zu können. Und genauso sehe ich das auch. Ja. Dadurch, dass ich anderen helfen möchte, in dem Fall meiner Familie, muss ich nach mir als Erste schauen, dass ich möglichst lange gesund bleibe, um dann wirkungsvoll zu sein.
Das finde ich sehr gut. Das würde ich genauso unterschreiben, weil natürlich musst du überhaupt energetisch und auch was dein eigenes Wissen angeht, in der Lage sein, den anderen helfen zu können. Darum gebe ich dir recht, das ist definitiv notwendig. Nur jemand fit ist, kann jemand anderen fitter machen.
Nuno, ich danke dir für das informative Gespräch. Ich freue mich auf das Buch, wenn es dann rauskommt und erwarte eine signierte Ausgabe von dir.
Oh, wir kriegst du auf jeden Fall mehr als das.
Und wünsche dir weiterhin alles Gute. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Danke für das Gespräch.
Sehr gerne.
Die Fakten der Folge.
Nuno hat uns wieder mal gezeigt, Gesundheit ist das Ergebnis von Routinen, nicht von Motivation. Denn Motivation kommt und geht. Was langfristig zählt, sind Gewohnheiten, die sich in den Alltag integrieren lassen. Ob Bewegung, Schlaf oder Ernährung. Kleine Maßnahmen, die täglich umgesetzt werden, haben einen deutlich größeren Effekt als kurzfristige Gesundheits- oder Fitnessphasen. Longevity muss also nicht kompliziert sein. Regelmäßige Bewegung, ausreichend Schlaf, eine ausgewogene Ernährung und ein gutes Stressmanagement sind nach wie vor die stärksten Hebel für ein langes und gesundes Leben. Die meisten Menschen suchen nach Abkürzungen, obwohl die größten Effekte in den Grundlagen liegen. Und wir sollten uns merken, dass Gesundheit wirklich eine Investition in die Zukunft ist. Also fang doch heute schon an. Wenn du dich angesprochen fühlst und mehr in deine Vorsorge und damit Gesundheit investieren möchtest, dann schreib mich gerne direkt an unter info@hadi-saleh.com. Ich freue mich auf deine Nachricht.
Random Reminder.
Random Reminder, dein Gehirn liebt abgeschlossene Aufgaben. Offene Aufgaben bleiben im Gehirn erstaunlich präsent. Das kennt ihr sicherlich alle. Du liegst im Bett und auf einmal ploppt da die eine Sache von der To-Do-Liste auf. Die angefangene Arbeit oder diese eine Erledigung, die du immer vor dir her schiebst. Psychologen nennen das den Zeigarnik-Effekt. Unfertige Dinge beschäftigen uns nämlich viel mehr als Erledigte. Wenn du heute gestresst bist und etwas vor dir her schiebst, mach einfach den ersten kleinen Schritt und schließ es ab. Schon ein kurzer Anfang reduziert oft den mentalen Druck in kürzester Zeit. Das klappt auch mit kleinen Dingen, wie Müll rausbringen. Also mein Random Reminder heute, dein Gehirn liebt abgeschlossene Aufgaben. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit mit mir, Dr. Hadi Saleh. Danke, dass ihr Teil dieser wachsenden Community seid. Unterstützt den Podcast gerne mit einem Like, Kommentar oder einem Follow. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.